Medicine. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin, dem neuen LinkedIn Live und Podcast-Format für alle Themen rund um die Telemedizin und die digitale Gesundheitsversorgung. Mein Name ist Jan Zeckel, ich bin Gastgeber und heute wollen wir über ein aus meiner Sicht sehr spannendes und natürlich auch sehr relevantes Thema sprechen, und zwar wie Telemedizin in der Notfallversorgung Mehrwerte schafft und die Versorgung verbessern kann. Ich habe mir hierfür einen echten Experten eingeladen, Patrick Eder. Patrick ist Innovationsmanager am Zentrum für Telemedizin und beschäftigt sich ja seit mittlerweile über 8 Jahren mit Innovation und Fragestellung, wie digitale Lösungen wie Telemedizin dann auch den Rettungsdienst und die Notfallversorgung verbessern können. Lieber Patrick, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf die nächsten Minuten.
Patrick, wir haben in unserem Vorgespräch, sind wir schon ein bisschen eingetaucht in die Themen, und was mich auch persönlich an dir wirklich begeistert hat, ist, du bist immer schon als Werkstudent am Zentrum für Telemedizin gestartet, bist seitdem dabei geblieben, in Summe jetzt über 8 Jahre, also in Zeiten, in denen ja auch Jobwechsel immer häufiger werden, ist das ja auch gerade für jüngere Menschen nicht mehr so selbstverständlich, so lange dabei zu bleiben bei einem Thema. Also was ist sozusagen da auch deine Motivation und auch dein Hintergrund? Warum beschäftigst du dich intensiv mit diesen Fragestellungen?
Ja, ich habe nach der Ausbildung im Rettungsdienst relativ schnell gemerkt, dass ein Studium im Gesundheitswesen, um Verbesserungen zu wirken, eigentlich ganz sinnvoll ist. Hat mich da über das Praxissemester bin ich dann ans Forschungszentrum Informatik gekommen mit dem Thema Telemedizin, noch relativ neu in ein Projekt reingekommen und konnte da so ersten Eindruck gewinnen, weil ich auch schon in der sozusagen noch in meinem ersten Leben, wo ich noch im Rettungsdienst unterwegs war, gemerkt habe, da ist schon noch viel Verbesserungspotenzial, gerade an dem Thema, wenn der Rettungsdienst in die Notaufnahme reinkommt, was passiert dann und wie arbeitet der Rettungsdienst mit der Notaufnahme oder auch mit anderen zusammen. Und da hat mich das Thema Digitalisierung doch schon gepackt und konnte von Anfang an gleich in Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitarbeiten und auch den Aufbau des Zentrums für Telemedizin zumindest mal gerade von dem Beginn an mitgestalten.
Ja. Und ihr seid ja sozusagen von der Aufstellung her auch, also wie ich finde, eine gewisse Besonderheit und mittlerweile ja tatsächlich auch eine Institution, wenn es wirklich rund um Innovationen im Bereich digitaler Gesundheit geht. Für all die, die das ZTM aus Bad Kissing noch nicht kennen, also kannst du da auch kurz ausführen, was macht ihr, wie seid ihr aufgestellt und was sind auch die Themen, an denen ihr arbeitet?
Ja, genau. Also uns gibt's in Bad Kissingen, da ist so unsere Hauptzentrale, aber auch in Karlsruhe ist so unser Innovationsstandort, auch mit der Nähe zum damaligen Forschungszentrum für Informatik, wo auch der Dr. Raschid, einer der Geschäftsführer, diese Themen auch mit aufgebaut hat. Wir sind als ZTM allgemein eine gemeinnützige Organisation und versuchen, Telemedizin, du hast es schon angesprochen, digitale Medizin ist mittlerweile weiterentwickelt, flächendeckend, digital und bedarfsgerecht an den Bürger und an die Patienten zu bringen und auch Anwender in dem digitalen Wandlungsprozess mitzunehmen, die zu schulen, aufzuklären, neue Technologien, die es gibt, in die Versorgung wieder zu implementieren, aber vielleicht auch Innovationen in Entwicklungs- und Forschungsprojekten erstmal erproben und schauen, ob sie tatsächlich für die Versorgung einen Mehrwert bringen. Weil das ist ja nicht immer gegeben, dass von Anfang, da kommt eine neue Technologie oder eine Idee und der Transfer dann, dass es dann dem Patienten wirklich einen Mehrwert bringt, ist ein langer Prozess und von wirklich der Idee, bis es mal wirklich am Patienten ankommt. Und diesen ganzen Prozess in dem Bereich bewegt sich Zentrum für Telemedizin.
Ja, und da habt ihr ja wirklich auch einen echt guten Track Record aufgebaut über die Jahre, weil das ist ja am Ende die hohe Kunst. Also zum einen erstmal erfolgreich Fördermittel und Forschungsgelder zu akquirieren, Projekte erfolgreich umzusetzen, dann aber auch wirklich den Transfer in die Regelversorgung zu schaffen. Das gelingt ja nicht so häufig. Was sind da eure Erfolgsfaktoren, die ihr da auch gemeinsam in den letzten Jahren identifiziert habt?
Ja, wir haben relativ früh gemerkt, dass der Weg so bottom-up sehr gut funktioniert, dass wir erstmal auch Bedarfe und Anforderungen verstehen müssen und auch uns die Zeit geben müssen, wirklich den Anwender in seinem medizinischen oder pflegerischen auch mittlerweile oder therapeutischen Arbeitsweg unterstützen zu können mit den Werkzeugen, die wir dann eben bauen und auch den analogen Weg, den es vielleicht sozusagen schon über Jahrzehnte hinweg sich gewachsen hat, dann mit zu begleiten, dass man dann vielleicht auch mal neue Wege geht. Da haben wir auch ein mittlerweile sehr großes Beratungsteam mit vielen Experten, die einfach auch diese Begleitung machen und auch den Bedarf immer wieder auch neu erfragen, wieder neu kennenlernen. Es ändert sich medizinisch, gibt's neue Fortschritte oder neue gesetzliche Rahmenbedingungen, vielleicht sogar neue Technologien. Wir kommen auch vielleicht sogar schon auf eine Zeit, wo die Webtechnologie mittlerweile Standard ist, ja, aber das vielleicht auch noch nicht in allen Bereichen des Gesundheitswesens. Von daher, da gibt's immer wieder, wo muss man den Einzelnen abholen? Und auch in Entwicklung, Programmierung, was sind die neuesten oder was sind wichtige Stellschrauben, wo man daran drehen kann. Und schlussendlich, wenn wir dann sehen, dass die Akzeptanz da ist und das auch in den nachhaltigen Prozess überführt werden kann, braucht viel Erfahrung und auch viel Geduld. Und da haben wir einfach auch eine Systematik mittlerweile, wo wir sagen, wir können das erfolgreich auch in die Regelversorgung überführen. Deutschlandweit. Ja. Also nicht nur in einer Region, sondern auch versuchen, das deutschlandweit umzusetzen.
Gibt es da wirklich konkrete Tipps, die du auch mal anderen Organisationen oder Menschen mit an die Hand geben kannst, die mal gerade eher forschend unterwegs sind, aber natürlich das Interesse haben, dann auch nachhaltig ihre Lösung in die Versorgung zu bringen, was ihr denen an die Hand geben könnt?
Ja, so Tipps, mal schauen, ob sich ein paar Tipps noch ergeben, aber prinzipiell glaube ich, ist es ganz gut, wenn man ein gutes Netzwerk hat, vor allem auch mit Partnern, die mit denen man die Innovationen direkt in der Versorgung ausprobieren kann. Häufig hat man das Thema, dass man dann in einem Labor, unter Laborbedingungen, unter Simulationsbedingungen vieles schon ausprobiert oder demonstriert und erprobt, aber dann der Schritt, wirklich in die Routine, in die Arbeitsroutine, in die Versorgungsroutine zu gehen, relativ groß ist. Ja, bis hin zu, was ist Support, wer macht die Konfiguration, wer installiert es, wer wartet es. Also das sind alles Fragen, die sich dann eigentlich in so einem Rahmen von einem Forschung- und Entwicklungsprojekt erstmal nicht vorrangig stellen, weil da geht es erstmal hauptsächlich, wie wird das aufgesetzt, was sind die Konzepte. Und in der Regel hat man nach 3 Jahren, wenn so ein Projekt zu Ende ist, dann auch nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr das Netzwerk und die Konstrukte, um eben sich mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen, so dass wir als CDM das so aufgebaut haben, dass wir Forschung und Entwicklungsprojekte unabhängig von diesen Zyklen auch weitertreiben können, so dass wir da nicht abhängig sind, sagen, wir müssen da jetzt nochmal ein Forschungsprojekt machen, damit das Thema weitergeht, sondern wir verfolgen die Themen auch unabhängig und versuchen zusammen auch mit den Ministerien, aber auch mit anderen Fördermittelgebern zu schauen, wie kann man trotzdem noch in die Themen voranbringen mit den entsprechenden Fragestellungen. Jetzt kommt 5G oder andere Technologien, die uns da beschäftigen, KI etc., so dass man da immer auch im aktuellen Geschehen schauen muss, wo ist der Bedarf und nach welcher Sinnhaftigkeit müssen wir auch den Werkzeugen schauen, sodass Telemedizin auch akzeptiert wird.
Ja. Ja, super. Also wenn ihr dazu hier auch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben uns ja bewusst hier auch als Auftakt für ein Live-Format entschieden, um auch in die Interaktion zu gehen und auch Fragen dann direkt aus erster Hand beantworten zu können. Und was wir erreichen wollen, ist zum einen nicht nur spannende Persönlichkeiten vorstellen, die Projekte vorantreiben, sondern auch über die Projekte selber sprechen. Patrick, und du hast es eingangs gesagt, deine Passion ist und die Verzahnung eigentlich immer der Rettungskette über den Rettungsdienst und dann auch die Notfallversorgung im Krankenhaus. Das waren in der Vergangenheit oder sind teilweise immer noch zwei komplett unterschiedliche Welten, weil der Rettungsdienst ist sozusagen in einer anderen Hoheit als die Versorgung in den Krankenhäusern. Und ihr habt ein Projekt initiiert und ich habe ein paar Zahlen von eurer Website genommen, die ich extrem beeindruckend finde. Ja, also ihr habt die Sterblichkeit bei Patienten, die eben einen Notfall haben, um über 50% reduziert und könnt auch die innerklinischen Prozesse, die sich dann anschließen, um teilweise bis zu 50% reduzieren. Und bevor wir auf die Details da eingehen, vielleicht nochmal auch fürs bessere Verständnis, wie ist denn die Ausgangssituation? Rettungsdienst, wie heterogen ist da eigentlich die Struktur in Deutschland und warum hat das in der Vergangenheit eigentlich nicht geklappt, das sinnvoll mit der Notfallversorgung in den Krankenhäusern zu verzahnen? Weil das war ja am Ende der Need, den ihr identifiziert habt.
Genau. Ja, also es kommt in dem Zuge häufig der Begriff von Flickenteppich mit raus. Der beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich sage mal, Deutschland gesehen ist es noch, ist es gar nicht so einheitlich und wie der Rettungsdienst organisiert ist und auch wie die Notaufnahmen organisiert ist, ja, welche Trägerschaft ist es, ist der ärztliche Leiter Rettungsdienst für die medizinischen Sachen verantwortlich oder ist es eher in einem größeren Rahmen oder sogar vielleicht sogar noch einen kleineren Rahmen definiert? Dann gibt's unterschiedliche Handlungsempfehlungen und auch die Art der Versorgung ist auch sehr unterschiedlich, so dass man vielleicht, um es einfach zu formulieren, wenn heute jemand einen Schlaganfall hat in München, wird er anders versorgt wie in Berlin. Jetzt prinzipiell schon einheitlich, aber das sind sehr viele Unterschiede noch, so dass die Notfallversorgung jetzt nicht, es gibt kein einheitliches Konzept und gerade wenn wir um solche Themen der Rettungskette gehen, also wo wir wirklich sagen, der Rettungsdienst ist Teil einer größeren Notfallversorgung, weil der Patient natürlich nicht mit dem Übergeben der Notaufnahme dann einfach versorgt ist, sondern da geht es ja erst weiter und einfach die Diagnostik und Therapie erst in der Notaufnahme passieren. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen, dass der Rettungsdienst da jetzt nicht, also fängt ja schon damit an langsam, dass das möglich ist, dass er die technischen Möglichkeiten auch hat, wie EKG, sogar heute mit Blutgasanalysen teilweise schon rumprobiert wird oder mit Ultraschallgeräten, sodass da auch diagnostische Maßnahmen verlagert werden in den Rettungsdienst, aber ordinär ist der Rettungsdienst, um den Patienten lebend im Krankenhaus zu
bringen. Quasi ein Transportauftrag.
Transport, genau.
Und das Thema Flickenteppich ist sozusagen ja, also Rettungsdienst ist Aufgabe der Kommunen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und insofern auch dort gibt es kein einheitliches Schemata, wie der organisiert ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass am Ende die Schnittstelle in Richtung Krankenhaus auch nicht einheitlich ist. Also prozessual und auch in Richtung Daten, IT-Infrastruktur erst recht nicht. Und genau. Das ist ja aber genau das Thema, an dem ihr angesetzt habt.
Genau, und wir haben versucht zu verstehen, welche Informationen müssen denn vom Rettungsdienst vorab erstmal ins Krankenhaus kommen, damit das Krankenhaus ein gutes Verständnis für den Patienten hat, obwohl er noch gar nicht da ist. Also der Patient wandert digital eigentlich schon voraus und kommt dann in Persona eigentlich nach. Und je besser diese digitale Person ist, die da vorauswandert, desto besser kann man auch die Prozesse in der Notaufnahme steuern. Ja, so eine Notaufnahme ist, da kommt jetzt, die warten nicht auf den Rettungsdienst, bis da ein Notfallpatient kommt. Das ist jetzt nicht so, dass die da alle Däumchen drehen, sondern da ist sehr viel Patientenverkehr, auch fußläufig. Ja, hat sich die letzten Jahre deutlich gezeigt, dass da ein Anstieg ist an der Versorgung in den Notaufnahmen, sodass ja so auf einmal, wenn ein Herzinfarkt ja, sozusagen versorgt werden muss, dann muss die Klinik sich darauf vorbereiten können, damit die können nicht einfach alle stehen und liegen lassen. Und schlussendlich ist es ja noch nicht mehr sicher, ob der Patient wirklich einen Herzinfarkt hat zum Beispiel. So dass genau in diesem Bereich dann oft dann auch Missverständnisse auftreten können, viele Disziplinen da auch beteiligt sind. Ja, Fachärzte unterschiedliche, ja, denn die Notfallmedizin hat noch keinen eigenen Facharzt, sodass da auch Rettungsdienstmitarbeiter, Notärzte, Notfallsanitäter, Pflegefachkräfte interdisziplinär an einem Patienten in kurzer Zeit miteinander sprechen.
Jetzt ist ja die spannende Frage, wie habt ihr das geschafft? Also ihr habt ja ein Produkt am Ende entwickelt, ja, es war ein Forschungsprojekt, ihr habt das ein Produkt überführt, das ist auch ja jetzt schon in mehreren hundert Kliniken im Einsatz. Also erzähl doch mal bitte mehr über das zu sagen, was habt ihr dort entwickelt und was macht das am Ende, jetzt mal ganz platt formuliert.
Genau, also wir haben ein Produkt entwickelt, das heißt Niederklinik kommt aus dem, ich glaube, drei Forschungsprojekte hat es dazu gebraucht, bis es dann so weit entwickelt war, dass es auch außerhalb der ersten Gehversuche implementiert werden konnte. Es kam aus den Angel-Projekten. So, wir haben mit dem Schlaganfall angefangen, mit dem Stroke-Angel-Projekt in Bad Neustadt und haben überlegt, welche Informationen beim Schlaganfall muss der Rettungsdienst abfragen und vorab in die Klinik bringen. Normalerweise würde der Rettungsdienst anrufen telefonisch und dann würde das, ja, dauert es sehr lange, bis man dann den Neurologen am Telefon hat, bis man dem erklärt hat, was hat der Patient. Vielleicht ist es auch wegen den Umgebungsgeräuschen oder vielleicht auch wegen der Zeit, die man auch am Einzelort hat, nicht immer gegeben, dass alles richtig übertragen wird, auch am Telefon nicht, sodass wir uns da einfach überlegt haben, eine Checkliste auf dem Tablet zu installieren, diese Checkliste mit den Neurologen abzustimmen, dass die sagen, okay, ich möchte wissen, wie hoch ist der Blutdruck, ich möchte wissen, wie schwer ist der Patient erkrankt mit seinem, welche Symptome hat er. Und diese Checkliste haben wir dem Rettungsdienst zur Verfügung gestellt, geschult und haben das dann übertragen ins Krankenhaus und der Neurologe konnte sofort sehen, genau das, was er wissen wollte, strukturiert. Und kann dann anhand dieser Daten entscheiden, ja, das ist ein Patient, da weiß ich, der muss ins CT und ich kann, wenn der Patient dann tatsächlich ins Krankenhaus reinkommt, sagen, geh bitte mit mir ins CT, der Rettungsdienst weiß schon Bescheid, es gibt da nicht 10-mal nochmal eine Übergabe und es muss nicht nochmal irgendwo was ausgedruckt werden, sondern die Information ist schon verfügbar und der Patient ist schneller und besser versorgt.
Mhm. Und ja, welche Daten erhebt ihr da jetzt in Summe? Also was wird alles vorab schon digital übermittelt?
Ja, wir haben das Konzept ausgeweitet mittlerweile auf alle Notfallpatienten und das sind konkret die Daten der Versicherungskarte, also Vorname, Nachname, aber auch die Versicherungsnummer, also damit auch wirklich der Patient im Krankenhaussystem angelegt werden kann als digitaler Patient, also vorläufig, also übertragen das nicht nur anonym. Wir haben das EKG wird übertragen vollständig, sodass da auch Kardiologe oder Internisten sich das EKG wirklich anschauen können. Also nicht nur über Fotos. Wir haben die Vitalparameter, die wir übertragen. Wir haben speziell für die Erkrankungen Checklisten, die auf die entsprechende Krankheitsbilder zugeschnitten sind. Es können Fotos und Videos übertragen werden von dem Patient als Befund, Hautbefunde, Verkehrsunfälle, die aufgenommen werden, um einfach dem Team im Schockraum zu zeigen, hey, so sah der, das Verkehrsunfallgeschehen aus, so war die Verformung der Karkasse etc., weil die kriegen das ja alles nur erzählt. Ja. Und manchmal fehlt ihnen auch eine Vorstellung dafür, was bedeutet das wirklich. Ja. Und die, gerade bei dem Thema ist es so, die Autos sind mittlerweile so gut sicher ausgebaut, dass wenn sich auch mal ein Auto überschlägt, kommt es häufig vor, dass der Patient erstmal augenscheinlich gar keine Verletzungen hat, aber vielleicht innere Verletzungen. Und es sieht dann für den Rettungsdienst erstmal so aus, naja, der Patient hat ja jetzt erstmal nichts. Dann kommt er in den Schockraum und dann fragt sich dann das gesamte Team, ja, warum bringt ihr uns einen gesunden Patient eher augenscheinlich hier hin? Ja, und dann sehen die aber schon vorher, der hat sich dreimal überschlagen, das Auto ist komplett kaputt, dann wissen die, oh, da machen wir doch, das ist ein potenziell kranker Patient. Mhm. Und solche Sachen haben wir da entwickelt, damit da einfach eine bessere Informationsübergabe stattfindet.
Nun haben wir ja in Deutschland auch, was die Softwarelandschaft angeht, einen wunderbaren Flickenteppich, also unterschiedliche Krankenhausinformationssysteme im Einsatz. Die Notaufnahmen haben wiederum noch eigene Softwarelösungen. Die Rettungsdienste wenig bis gar nichts bisher gehabt. Ja, das ist jetzt mal meine Vermutung. Also wie kommt das zusammen, dass ihr am Ende auch ein Produkt habt, was dann nicht nur für N gleich 1, also eine Klinik funktioniert, dann auch wirklich flächendeckend in Deutschland genutzt werden kann?
Genau, also wir haben das erstmal aufgebaut mit dem einen Partner und die ganze Systematik erstmal aufgebaut und haben dann gesehen, als dann auch weitere Rettungsdienstdokumentationssysteme auf den Markt kamen und sich das auch Notaufnahmesoftware mittlerweile sehr akzeptiert sind und nicht nur in den Notaufnahmen Krankenhausinformationssysteme verwendet werden, dass wir frühzeitig mit denen Schnittstellen entwickelt und implementiert haben, damit dieser Medienbruch, der eigentlich stattfindet in Notaufnahme klassischerweise aufgehoben wird, dass es auch wirklich in jede Notaufnahmesoftware übertragen werden kann und auch dass ein Krankenhaus, es gibt mittlerweile Regionen, die haben 5 verschiedene Dokumentationssysteme in ihrem Einzugsgebiet im Rettungsdienst, und die sich dann natürlich auch die Frage stellen, muss ich mir jetzt 5 Empfangssysteme kaufen? Und deswegen haben wir als ZDM eine Schnittstelle entwickelt und ein Empfangssystem, womit alle Dokumentationssysteme uns beliefern können, sozusagen, oder die Klinik beliefern können mit Daten, so dass eine Klinik jetzt nicht jedes Mal, wenn das Dokumentationssystem sich ändert, ein neue Schnittstelle anschaffen muss. Und haben da versucht, eine Vereinheitlichung hinzukriegen. Also diesen Flickenteppich so ein bisschen auch mit digitalen Konstrukten aufgelöst, sodass man heute auch sagen kann, über unser System deutschlandweit ist die Voranmeldung in jedem Bundesland, wo wir aktuell unterwegs sind, einheitlich. Also es gibt da gar keinen Unterschied, weil wir einfach von Anfang an gesagt haben, Schlaganfall oder Notfallpatient muss in Deutschland einheitlich übergeben werden und haben das dementsprechend auch so nach und nach aufgebaut und ja entwickeln und updaten, aktualisieren es immer stetig weiter, sodass wir da auch immer auf dem neuesten Stand bleiben und holen da auch sehr oft Feedback von unseren Anwendern ein.
Das heißt, ganz praktisch gesprochen, die telefonische Vorankündigung entfällt dann mittlerweile komplett, das ist alles digital oder ist das noch eine hybride Lösung?
Da, wo es Sinn macht, entfällt die komplett. Das ist in der Regel bei niedrig priorisierten Patienten, die jetzt nicht hoch notfallmäßig und erkrankt sind oder nicht lebensbedrohlich erkrankt sind. Da ging es in vielen Regionen schon so in die Routine, dass die da gar nicht mehr telefonieren. Bei bestimmten Einsatzgeschehen oder bei bestimmten Erkrankungen kann es durchaus noch notwendig sein, sogar, obwohl man den da digital schon angemeldet hat, trotzdem noch mal kurz zu telefonieren. Einfach, um sich noch mal zu vergewissern oder vielleicht auch noch Informationen, die jetzt zusätzlich, also wir können die Notfallmedizin nicht komplett immer alles mit Checklisten abdecken, aber dass man zumindest mal den Grundstock so digital hat und dann kann man darauf aufsetzen und das Gespräch effektiver machen, sodass man eigentlich in vielen Fällen das schon ersetzt hat und in vielen Fällen besser und effektiver jetzt einsetzen kann. Und nicht erst noch 2-3 Minuten erstmal alles erklären muss, sondern wirklich gezielt das Telefon einsetzen kann.
Und ich stelle mir das unglaublich komplex vor in der Implementierung. Also das ist ja nicht nur Software, die zum Einsatz kommt, sondern auch die ganzen dahinterliegenden Prozesse müssen ja auch entsprechend angepasst werden. Jetzt haben wir über den Flickenteppich beispielsweise bei den Rettungsdiensten gesprochen. Ihr habt jetzt mehr als 400 Kliniken angebunden, dementsprechend auch eine große Anzahl ja an Rettungsdiensten, die damit arbeiten. Also wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft es ab? Wie werden die Mitarbeiter geschult? Wie werden die überzeugt, das zu nutzen, also ihre bisherigen Prozesse, die ja zum Teil über Jahre oder Jahrzehnte ja eingeschwungen sind, zu verändern. Also wie habt ihr das gemacht und wie waren da auch eure Erfahrungen?
Ja, also es ist in der Regel mit dem Rettungsdienst und der Klinik ein gemeinsamer Prozess, dass der Rettungsdienst natürlich ein digitales Dokumentationssystem haben muss, damit er überhaupt digital arbeiten kann. Ja. Das heißt, wir arbeiten da mit den Rettungsdiensten und auch mit den Dokumentationssystemherstellern eng zusammen und können dann die Kliniken informieren und sagen, hier, es ist wieder eine Region und eure Region ist jetzt so ausgestattet, ihr könnt diese Daten empfangen, wir können das jetzt aufbauen und dann geht der Prozess mit Beschaffung los, mit Projektplanung, mit welche Schnittstellen müssen wie implementiert werden. Es gibt jedes Krankenhaus ist, obwohl wir schon so viele Krankenhäuser mittlerweile eingesetzt und umgestellt haben, ist trotzdem jedes nochmal ein eigenes Projekt und es gibt immer Feinheiten, auf die man Rücksicht nehmen muss. Deswegen zum Beratungsprozess gehört immer dazu. Und obwohl wir sehr viel standardisiert haben, ist trotzdem immer mal wieder kriegen wir auch nochmal neue Impulse mit, die auch dann anderen Regionen wieder gut tun, weil dann auch wieder neue Impulse reinkommen. In der Regel muss man sagen, das dauert in etwa ja zwischen 3 und 6 Monate, nachdem sich der Rettungsdienst und die Klinik so mehr oder weniger geeinigt haben, dass sie das jetzt umstellen wollen, bis man das Ganze installiert hat, bis man die Mitarbeiter geschult haben. Es ist kein hochaufwendig komplexes Produkt, was wir da haben, sodass wir da über einen Multiplikatoren-Ansatz gehen und sich das in der Routine relativ schnell umstellt. Also wir haben da ein Stufenkonzept, das sich da bewährt hat, dass wir einfach auch sagen, so die ersten Wochen, Monate begleiten wir jedes Krankenhaus wirklich sehr eng. Einfach noch, um zu reagieren zu können, sollte es irgendwo noch Dinge geben, die man noch berücksichtigen muss, die man vielleicht nochmal nachbessern muss, etc., sodass es dann wirklich reibungslos funktioniert. Und ich glaube, so im Schnitt nach 3 Monaten sind die Kliniken und die Rettungsdienste eigentlich alle so in der Routine drin, dass die schon meistens schon fast vergessen haben, wie es vor einem halben Jahr war, und sind auch froh, dass es dann einfacher geht.
Das spricht ja für eine extrem hohe Akzeptanz auch dieser, sag mal, digital gestützten Lösungen an der Stelle. Du hast ja selber auch einige Zeit im Rettungsdienst gearbeitet. Also ist das tatsächlich so, dass die am Ende auch dankbar sind, dass sich deren Arbeitsalltag dadurch verbessert und vereinfacht?
Ja, ich glaube, wenn wir das nicht erreichen, dann müssten wir schauen, das ist ja nicht unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen hier irgendwas verkaufen, weil wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann ist das Produkt schlecht und dann wollen wir müssen wir da auch andere Wege gehen, aber man muss auch schauen, wo kommt der Rettungsdienst aktuell her und die Notaufnahme, und da sieht's ja so aus, und das ist heute immer noch bei der Hälfte der Kliniken und Rettungsdienste so, dass die das Rettungsdienstprotokoll, wenn sie sogar schon ein digitales Dokumentationssystem haben, sogar ausdrucken müssen, dann müssen sie das ausgedruckte Protokoll, und da reden wir nur von dem Protokoll erstmal, in der Klinik abgeben, dann muss es dort eine Person annehmen, einscannen, der Krankenakte zuweisen, dann schreddern und dann noch sozusagen die Rückmeldung geben an denen, ja, wir haben das jetzt alles bekommen, und wenn vielleicht mal ein Dokument fehlt, dann muss es sogar nachtelefonieren beim Rettungsdienst. Also das ist ein ganz aufwendiger Prozess, und ich glaube, da ist jeder froh, dass mit 2, 3, 4 ja. Klicks, die man machen kann, dass es direkt in der Akte ist und ich habe diesen ganzen Aufwand nicht mehr.
Ja. Wir haben die erste Frage auch schon reingekriegt. Bevor wir da hinkommen, habe ich noch eine, die mehr so in Richtung der Technik geht. Wir beschäftigen uns ja auch mit der Entwicklung von Software für die Telemedizin. Allerdings stand heute ja nicht so stark im Bereich der Notfallversorgung. Also welche Anforderungen gibt's da an Verfügbarkeit? Ist es Software as a Service? Also, oder ist das, wie funktioniert das? Also mit Blick auf Verfügbarkeiten, welche Anforderungen gibt's da ganz grob? Weil da geht's ja wirklich auch um Sekunden am Ende. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
Genau, also es ist ein hybrides Konzept, um es mal so technisch zu formulieren. Das bedeutet, dass wir Komponenten haben, die in den Einrichtungen gespeichert und installiert werden müssen, damit auch, also konkret in den Kliniken haben wir On-Premise-Systeme, Server laufen, damit die Daten auch dort gespeichert werden und wirklich in dem Krankenhausinformationssystem oder in anderen IT-Strukturen im Krankenhaus verarbeitet werden können. Wir haben immer noch nicht die, auch durch Krankenhauszukunftsgesetz, Ausgangslage, dass jetzt auch Krankenhäuser in der Cloud sind und Patientendaten in der Cloud verarbeiten. Das wird in Zukunft irgendwann Realität sein, aber da sind wir noch davon entfernt, so dass wir der Rettungsdienst die Daten an ein Rechenzentrum sendet, als sozusagen diese Schnittstelle, und dieses Rechenzentrum wirklich die Daten in einen Server in ein Krankenhaus ablegt. Und das macht es auch so einfach. Und damit können wir relativ viele Kliniken in kurzer Zeit anbinden, weil wir da nicht jedes Mal für jeden Rettungsdienst wieder eine neue Struktur aufbauen müssen, sondern wir haben da mittlerweile eine sehr breite und einfache Struktur geschaffen, dass es jetzt nicht jedes Mal alles wieder auf das Rad neu erfunden werden muss.
Aber im Rettungsdienst selber, also im Rettungswagen, da habe ich ja ein mobiles Endgerät, da habe ich Software, die hier drauf läuft. Also da haben wir ja entsprechende Anforderungen an die Verfügbarkeit.
Genau, also die Daten werden erstmal auf dem Gerät in der Regel gespeichert. Und wenn die dann übertragen werden, das ist Deutschland mit dem Mobilfunk auch ein Flickenteppich. Und da haben wir immer noch viele Funklöcher und viel geht auch heute schon in Ballungsgebieten. Und wir erproben auch jetzt in Forschungsprojekten jetzt, wie kann 5G in Zukunft da eine Entlastung sein, auch mit neuen Technologien. Aber im Prinzip, wenn kein Mobilfunk da ist, dann hilft eigentlich der Rettungsdienst nur als Backup-Lösung das Telefonieren. Also wenn, das ist leider immer noch eine Limitation, die sich hoffentlich durch zum Beispiel jetzt hier 5G oder der flächendeckende Ausbau von LTE in Deutschland irgendwann aufheben lässt. Man muss sagen, die Daten, die da übertragen werden, sind nicht groß. Also da sprechen wir jetzt nicht von Radiologiebefunddaten in Gigabyte-Größe, aber nichtsdestotrotz, das ist immer noch eine Limitation leider in Deutschland.
Ja. Also aber umso dramatischer, dass das im Jahr 2024 trotzdem noch nicht überall funktioniert. Ja, also vielen Dank auch für die Einblicke da. Also wenn es auch da Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern gibt, dann immer her damit. Und ansonsten hat sich Simon gemeldet, Simon Kurzhals. Der hat die Frage, ob ihr Erkenntnisse habt, was die Anwendung von telemedizinischen Interventionen bei psychiatrischen Erkrankungen im Notfall anbelangt. Denn er merkt an, die psychiatrische Kompetenz ist ja auch durchaus heterogen verteilt. Und insofern, ja, also super spannendes Thema auch aus meiner Sicht. Danke für die Frage, Simon.
Ja, genau. Wir beschäftigen uns als CDM nicht nur mit dem Thema, wie können Voranmeldedaten oder Protokolldaten ins Krankenhaus kommen, sondern auch Telemedizin allgemein. Vielleicht an der Stelle ist ganz gut, da haben wir das Thema digitales Notfallmanagement als Begriff geprägt, um einfach zu zeigen, welchen Informationsaustausch in dieser ganzen Rettungskette, wie die sehr komplex ist, und erstmal doch so einfach, ist es notwendig. Und das ist ein gutes Beispiel, Simon, was du hier anführst. Wie kriegen wir Kompetenzen, die im Rettungsdienst oder auch beim Notarzt nicht vorhanden sind, zum Patienten? Also das ist ein zentraler Punkt in der Telemedizin oder Digitalisierung generell, dass wir da schauen, wo ist der Bedarf. Und der Rettungsdienst, und auch ich bin, will da jetzt auch keinem zu nahe treten, aber dafür gibt es natürlich auch Strukturen für die psychischen Erkrankungen, die man da einholen kann, aber die sind auch nicht immer verfügbar und vielleicht auch nicht in Deutschland immer einheitlich verfügbar, sodass telemedizinische Interventionen auch da sinnvoll sein können oder auch eine Ergänzung da, wo sie eben nicht, wo das Personal vielleicht nicht da ist in Zukunft oder auch jetzt schon, um diese psychische Erkrankungen bedarfsgerecht zu versorgen. Ja. Schlussendlich, in vielen Fällen bleibt dem Rettungsdienst und Notarzt häufig nur der Transport in eine psychiatrische Einrichtung oder erstmal die Notaufnahme, um damit sich die Notaufnahme drum kümmern muss. Ja. Also da sehe ich schon die Telemedizin in Zukunft, gerade den ersten Baustein des Telenotarztes, der jetzt auch sozusagen den Arzt live in den Rettungsdienst schalten kann, da vielleicht irgendwann ergänzt, irgendwann auch einen Telepsychiater, den man auch dann konsultieren kann, damit da der Patient auch im oder der Rettungsdienst besser weiß, wie er mit dem Patienten umgehen kann. Also ich glaube, eine super Initiative, eine super Idee, und ich glaube, dass so auf sowas muss sich in Zukunft noch mehr ausgebaut werden.
Also insofern, praktische Erkenntnisse habt ihr noch nicht, aber schon mal die Erkenntnis, dass das durchaus ein notwendiger Baustein wäre, auch im Rahmen der Notfallversorgung eben weitere Fachdisziplinen digital verfügbar zu machen. Und einige Kliniken verfügen ja auch über psychiatrische Ambulanzen. Und ich glaube, da entsprechend dafür zu sorgen, dass man da vielleicht auch Kapazitäten digital verfügbar macht, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und Simon merkt es ja auch nochmal an. Also das Thema psychiatrische Erkrankung ist ja leider weiter auf dem Vormarsch. Wäre mal auch spannend zu sehen, eigentlich wie viele Notfälle am Ende dadurch eigentlich induziert sind. Weil ich glaube, das zeigt auch, wird wahrscheinlich auch einen steigenden Bedarf da am Ende zeigen. Ja, und was sicherlich auch ganz wichtig ist, natürlich die Menschen, die im Rettungsdienst oder Notfallmanagement arbeiten, da auch entsprechend weiterzubilden, um zumindest mal die Basics da zumindest mal abfedern zu können am Anfang. Ja, also wenn es weitere Fragen gibt, dann immer her damit. Ansonsten mache ich hier weiter, Patrick. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, der technologische Fortschritt schreitet ja mit Riesenschritten voran. Wir haben Themen rund um künstliche Intelligenz, 5G hast du gerade angesprochen, aber auch alles rund um mal Augmented Reality sind aus meiner Sicht Themen, die auch in der Notfallmedizin sukzessive ja Einzug erhalten. Wie beurteilt ihr das und wo gibt es vielleicht auch schon konkrete Ansatzpunkte für diese Technologien im Rahmen eurer Projekte?
Genau, also ich denke, wie jede Technologie muss sie auch erstmal beweisen, welchen Mehrwert sie bringt und wie vor allem. Also, wir sehen es ja bei der KI mit den Spracherkennung und auch Ausgaben und so weiter, dass das jetzt da ist und dass wir das irgendwie verwenden können, glaube ich, ist unumstritten. Und dass sich das auch weiter ausbaut und auch stabiler wird und besser wird, glaube ich, auch gar keine Frage. Nur was ist denn der Anwendungsfall? Wo ist denn der Rettungsdienst, die Notfallmedizin auch bereit, auch die Krankenkassen, also das gesamte Gesundheitssystem in den Bereichen der Notfallmedizin bereit zu investieren und zu schauen, wo erleichtert mir das die Arbeit? Da muss ich sagen, da sind wir noch gerade bei diesen neuen Technologien, du hast Augmented Reality angesprochen, aber auch KI, noch relativ am Anfang. So ist meine Einschätzung, um erstmal rauszufinden, wo ist denn wirklich der Bedarf und wo ist die Unterstützung so groß, dass es daraus auch wirklich ein Produkt wieder wird, was auch dann wieder von anderen gekauft werden kann, wo man dann auch belegt hat, das bringt wirklich was. Da sind wir auch in einigen Forschungsprojekten auch aktiv in der Notfallmedizin, aber auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Also da sind wir als ZDM auch nicht nur in der Notfallmedizin, so dass wir auch da Querverbindungen herstellen. Also wir sind gerade auch, weil wir sehen, die Notfallversorgung hat sich auch geändert die letzten Jahre, die letzte Dekade eigentlich auch, dass man sagt, man muss ambulant vor stationär, war ja so eigentlich ursprünglich mal so der Leitfaden. Mittlerweile ist dann auch digital davor gekommen und auch präventiv, so dass eigentlich jetzt schon der Notfall da anfängt, wo noch gar kein Notfall auch wirklich aufgetreten ist, sondern in der Vorhersage, in der Prävention. Und gerade das ist ein Projekt, was wir machen, das CERN-Projekt in Kloppenburg als Beispiel mal genannt. Gibt es auch viele andere Beispiele in Deutschland, wo man in Pflegeheimen schaut, wie kann man über ein gutes Monitoring, wie kann man über eine gute Visite, Televisiten auch durch Hausärzte, durch Verknüpfung mit den Universitätskliniken vielleicht sogar in dem Pflegeheim, den Notfall oder diese Exazerbation von vielen Erkrankungen frühzeitig verhindern, sodass jetzt der Rettungsdienst auch nicht in die Situation kommt, zu einem Patienten zu kommen, wo schon eigentlich fast alles verloren ist, den Patient dann ins Krankenhaus bringt und der dann verstirbt. Ja, das ist ja gerade bei hochbetagten Pflegeheimbewohnern eigentlich dieses Risiko und vor allem auch, selbst wenn der Rettungsdienst mal jetzt das keine Notwendigkeit gibt, den ins Krankenhaus zu bringen, dann ist er aufgrund der diagnostischen Limitation auch nicht in der Lage zu sagen, okay, den lasse ich jetzt mal im Pflegeheim und was passiert mit dem? Also das wird da kein Auffangbecken und aktuell ist es die Notaufnahme, sodass auch Pflegebewohner in die Notaufnahme transportiert werden, die eigentlich gar nicht dahin gehören. Mhm. Ja, und deswegen dann auch versterben oder auch einen Schaden davon erleiden, weil sie dann einfach auch der Transport stressig ist, die Infektionen bekommen und so weiter, sodass man eigentlich in der Prävention eigentlich auch viel machen kann. Und da, glaube ich, ist KI so gerade oder auch Augmented Reality vielleicht in diesen Bereichen in der Notfallmedizin auch gut angesiedelt aktuell, um solche präventiven Tagebücher, Dokumentationen etc. auch zu unterstützen, sodass man da auch eine bessere Versorgung hinkriegt.
Ja, also ich habe gerade auf der DEMEA auch mit einem Anbieter eines Telemonitoring-Systems gesprochen. Also wir erfassen halt ja eben longitudinal sehr viele verschiedene Vitaldaten und die liefern die Daten, andere werten sie aus, auch mit Unterstützung von KI. Und zumindest mal in dem Forschungssetting ist man so weit, auch Herzinfarkte bis zu 48 Stunden im Vorfeld zu diagnostizieren.
Genau.
Ich glaube, eine Sepsis sogar bis zu 7 Tage vorher war da die Aussage. Und ich denke, das sind die Themen, wo wir hin müssen. Also es gar nicht erst zum Notfall kommen zu lassen, präventiv anzusetzen. Und da kann natürlich Technologie und insbesondere auch die Telemedizin, und das ist eben nicht nur die Videosprechstunde, sondern telemedizinische Anwendungen gehen ja weit darüber hinaus, sicherlich einen sehr großen Beitrag leisten. Also vielen Dank auch nochmal für die Verknüpfung an der Stelle von dem, was Technologie und auch Innovationen, die uns dazu zukünftig zur Verfügung stehen, auch wirklich konkret den Mehrwert in der Versorgung bedeuten können. Ich glaube, diese Brücke wird viel zu selten gebaut. Ja, wir reden alle immer über KI, aber was sind am Ende die konkreten Mehrwerte in der Versorgung? Und ich glaube, gerade an dem Beispiel Telemonitoring und viel stärker in Richtung präventive Versorgungsmodelle zu kommen, ist ein sehr, ja, anfassbares, greifbares Beispiel, wenn man auch sieht, wie so mal einfache Wearables mittlerweile eine Vielzahl von Vitaldaten aufzeichnen, auch in einer sehr hohen Qualität, dann ist das sicherlich etwas, wo wir heute die Zukunft auch schon direkt an unserem Handgelenk oder in Form eines Rings oder wie auch immer ja erleben können. Und also was mich natürlich noch interessieren würde, ist, als Innovationsmanager beschäftigst du dich wahrscheinlich ja gefühlt Tag und Nacht auch mit diesen ganzen Themen. Also neben diesem Beispiel KI und Prävention, gibt es so weitere Dinge, die dich persönlich interessieren, wo du sagst, hey, da glaube ich persönlich dran, da wird Technologie für uns einen großen Mehrwert in die Versorgung bringen?
Ja, also vielleicht mal ein bisschen ausgeholt. Wir haben so 2005 mit den ersten Projekten, war der Anker, dass Tablet-Systeme als neue Technologie auf den Markt kamen, beziehungsweise jetzt so als Innovation reinkamen. Und da war das Smartphone noch gar nicht so wirklich geboren oder zumindest mal in den Anfängen zunächst. Und da hat man sich auch die Frage gestellt, wie kann ein Tablet-System im Rettungsdienst unterstützen? Heutzutage ist absoluter Standard. Das haben auch die einige Vorprojekte auch schon sozusagen identifiziert. Aber wir haben heute immer noch sozusagen noch nicht eine vollständige flächendeckende Ausstattung der Rettungsdienste mit Tablet-Systemen. Was ich denke, ist, wir haben heute sowas wie Augmented Reality, also Datenbrillen, eine andere Hardware. Also ich gehe mal von dem Hardware mal jetzt von der Perspektive mal ran. Kommt eine neue Hardware, wo wir einfach Informationen direkt in unser Sichtfeld bekommen. Also wir müssen das gar nicht mehr anfassen, wir müssen gar nicht mehr das mit uns führen, sondern wir setzen eine Brille auf und dann habe ich meine Informationen da, wo ich sie brauche und habe meine Hände frei für den Patienten. Und ich glaube, das ist eine Technologie, die sich vielleicht, auch wenn sie jetzt noch, ich erinnere mich noch zurück an den Anfängen mit dem Tablet-System, noch nicht so weit ist, dass wir sagen, wir setzen es auf und ist alles gut. Ja, aber in den Forschungs- und Entwicklungsprojekten, wo wir aktuell unterwegs sind und auch andere, die das ausprobieren, sind ja nicht nur wir alleine, sieht man, dass da wirklich ein Mehrwert da ist, den es jetzt gilt auszuschöpfen. Wir sehen es bei Augmented Reality im OP-Bereich, wie gut es ist, da auch Experten mit in den OP reinzubekommen und die wirklich dann in der Szenerie drin sind. Und das ist bei den Rettungsdienstthema oder auch in der Notaufnahme, glaube ich, eine tolle zukünftige Technologie, die man jetzt erstmal erproben muss und diesen Mehrwert zeigen muss für den Patienten, dass man wirklich diese Informationen in seinem wirklich Sichtbereich hat und damit arbeiten kann. Weil das ist eine komplett andere Erfahrung, immersive Erfahrung, wie jetzt ein Tablet oder ein Smartphone. Ja.
Das heißt, zukünftig so Notfallpatienten bekommen ein Wearable an die Hand oder ein Plugin ins Ohr. Da werden Vitalparameter automatisiert erfasst und übertragen. Notfallärzte werden über die Brille quasi mit zugeschaltet, sehen das Gleiche, was der Rettungsdienst vor Ort sieht, können da unterstützen und die Sprachmodelle sind ja auch schon relativ weit, also über Spracherkennung wird sozusagen dann auch direkt die Transkription in die Patientenakte mit übernommen. Also ist das etwas, was aus deiner Sicht in den nächsten 10 Jahren tatsächlich Realität werden kann in Deutschland?
Ich würde mal die Einschränkung mit den 10 Jahren würde ich mal rausstreichen, aber ich würde auf jeden Fall, das ist eine Realität, auf die wir gerade zusteuern, ja, auf die Forschung und Entwicklung in den Projekten abzielt. Und ob das 10 Jahre dauert oder vielleicht sogar 20 oder hoffentlich sogar nur 5, mal schauen. Ja, also da sind sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Aber ich denke, das ist so, aus heutiger Sicht kann man dieses Szenario mal gut skizzieren, ja.
Ja. Ich persönlich finde es eine wunderbare Perspektive und ein sehr konkretes, anfassbares Ziel, auf das man zusteuert, weil wir am Ende betrifft es uns alle als Bürger. Ja, wir alle können eines Tages davon betroffen sein oder haben auf jeden Fall schon mal in unserem persönlichen Umfeld jemanden erlebt, der davon betroffen war. Und insofern finde ich es wirklich großartig, dass ihr hier mit dem bestehenden Produkt schon echten Mehrwert in der Versorgung schafft, zeigt, dass es möglich ist, ja, auch sehr unterschiedliche Akteure zusammenzubringen, weil das ist, glaube ich, die große Kunst. Ja, keiner kann allein Innovationen in die Versorgung bringen. Es ist ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen Institutionen und Akteuren. Und da haben wir auch noch mal eine Frage dazu bekommen von der Julia Gokel. Julia ist Anwältin, das vielleicht noch sozusagen als Hintergrund. Ja, okay. Und das ist die Frage, ne, also Problem der zuständigen Leitstelle. Also ich stelle mir das gerade auch mit Blick auf den Rollout vor, ja, also Kompetenzgerangel. Wer ist dann eigentlich zuständig? Ist es Rettungsdienst? Ist es Feuerwehr? Auch das ist ja von Kommune zu Kommune unterschiedlich geregelt. Habt ihr da auch Erfahrungen sammeln können und Best Practices?
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema auf wenigen Sätzen zusammenzufassen. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und vielleicht kann ich aus Sicht der Leitstelle mal zwei Konzepten festmachen. Also für was ist denn jetzt wer zuständig? Und es gibt Bundesländer, da ist die Leitstelle für die Disposition der Rettungsmittel zuständig und auch für die Anmeldung im Krankenhaus, also auch für diesen Informationsübergabeprozess, auch Rettungsdienst gesetzlich verankert, ja, wo die Leitstelle wirklich diese Hoheit hat, das zu machen. Und es gibt andere Bereiche, andere Bundesländer, da ist es nicht der Fall. Da ist die Leitstelle sozusagen zwar auch in der Dispositionshoheit, aber der Rettungsdienst darf sozusagen erstmal selber entscheiden und abtelefonieren oder digitale Systeme einsetzen, um das dieses Ganze in die Hand zu nehmen. Und die Leitstelle ist nur in der eingreifenden Funktion oder sozusagen in der Kooperation eher, sodass das auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, aber dass es da Zuständigkeitsschwierigkeiten gibt und auch noch keine, es gibt schon viele Best Practices. Ich glaube, für einige Bundesländer haben das schon sehr gut gelöst oder haben durch jetzt Versorgungsnachweissysteme, die eingeführt werden, sich auf den Weg gemacht, das zu lösen. Da sehe ich aber auch noch nach wie vor das Problem, dass das nicht rettungskettenmäßig, also nicht von der Alarmierung bis zur wirklich Diagnostik gedacht worden ist, sondern das hat erstmal das Problem gelöst, wie organisiert sich denn die Leitstelle und wie können die Prozesse da vereinfacht werden. Und ich denke, da ist noch viel Luft nach oben, damit sich so eine wirklich integrierte digitale Notfallversorgung auch in den Prozessen in der Versorgung widerspiegelt. Ich glaube, da ist noch viel Arbeit auch in den entsprechenden Gremien und auch bei den Feuerwehren, Rettungsdiensten, auch bei den Kliniken, bei dem Ministerium notwendig, damit es vereinheitlicht oder standardisierter wird.
Ja, also insofern, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass wir da auf jeden Fall ansetzen müssen. Das BMG hat ja auch eine Reform der Notfallversorgung angekündigt. Eckpunktepapier liegt dazu ja schon vor. Also wie bewertet ihr das?
Ja, das sind, ich glaube, die wesentlichen Punkte für, ich kann es aus Sicht der Digitalisierung beantworten, sind da genannt. Und die gilt es natürlich jetzt auch wieder zu übersetzen in genau wie. Also, dass eine Anbindung an die EPA notwendig ist, dass eine, die Struktur der Telematik-Infrastruktur auch für den Rettungsdienst eine Rolle spielt. Dass das alles dort genannt ist, auch dass eine Verfügbarkeit von Telemedizin auch in der Leitstelle, aber auch außerhalb der Leitstelle in den Krankenhäusern, zum Beispiel dieses psychiatrische Thema, aber auch wir erproben gerade viel mit Kardiologen, dass sich beim Herzinfarkt der Kardiologe tatsächlich mit in den Rettungswagen schaltet, damit er nicht erst wartet, bis der Patient zu ihm kommt, sondern dass er auch schon damit helfen kann. Also das sind noch viele Sachen offen. Ich glaube, der Weg ist auch da gut vorskizziert, aber in der Umsetzung noch, ich glaube, da ist noch viel Kreativität notwendig.
Ja, das ist dann wahrscheinlich ein Thema für eine weitere Folge, Patrick, genau. Weil auch da können wir jetzt wahrscheinlich noch mal mindestens genauso lange sprechen wie bisher über die anderen Themen, weil da brauchen wir ja gar nicht so weit schauen. In anderen Ländern ist das ja schon längst etabliert, seit vielen Jahren, mit auch extrem guten Erfolgen, gerade in der Versorgung von Patienten mit Schlaganfällen und Herzinfarkten. Und also insofern, da sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Ich danke dir wirklich ganz herzlich für die aus meiner Sicht super interessanten und spannenden Eindrücke. Und ich glaube, man kriegt ein Gefühl, welchen Beitrag du persönlich und ihr als ZTM mit all den Partnern, die mit euch da zusammenarbeiten, da wirklich leistet, die Notfallversorgung digitaler auch aufzustellen. Ja, erste Schritte sind wir gegangen, aber ich glaube, ein Großteil des Weges liegt nach wie vor noch vor uns. Ich glaube, bei den Möglichkeiten, die die Zukunft mit sich bringt, können wir aber sehr optimistisch auch in die Zukunft blicken. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da als Gesellschaft ein positives Zielbild für uns entwickeln, auf das wir gemeinsam hinarbeiten. Und insofern ja, vielen Dank für die Einblicke heute. Und vielen Dank auch an alle, die zugeschaut und zugehört haben. Vielen Dank für die Fragen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Die erste Staffel mit den ersten 11 Folgen ist sozusagen im Kasten. Für alle, die Lust haben, sich auch die vorherigen Folgen nochmal anzuhören, können das gerne dort überall tun, wo es Podcasts gibt. Und ja, für heute vielen Dank nochmal und auch insbesondere an dich, lieber Patrick.
Ja, vielen Dank und genau. Viel Erfolg weiter bei dem Podcast und auch an alle, die zuhören.